ich das gerade erwähnt habe, ist die gottesfürchtige Zuhause unser Thema für heute. Ich habe diesen kleine Predigtreihe für ungefähr 4 Monate gepredigt am EBTC für unsere einmal jedes Jahr unsere Hirtenkonferenz im September. Und bis jetzt habe ich das noch nicht hier in der Bibelgemeinde Berlin gepredigt. Und so, ich wollte das einfach, das heute Morgen einfach diese Gelegenheit nutzen, einfach durch diesen wichtigen Thema durchzugehen. Ein sehr bekannter Pastor hat Folgendes über die Gemeindeleitung gesagt: Die Gesundheit einer Gemeinde und die Qualität ihrer Leiter sind untrennbar miteinander verbunden. Glaubt ihr das? Gesundheit einer Gemeinde und die Qualität ihrer Leiter sind untrennbar miteinander verbunden. Das sehen wir immer wieder. Gottesfürchtige Leitung ist für die Gesundheit der örtlichen Gemeinde von elementarer Bedeutung. Es ist erstaunlich, wie die meisten Gemeinden ihre Leitung wählen. Eine Gemeinde sollte für Leitungsaufgaben nicht einfach jeden Freiwilligen nehmen, sondern reife, gottesfürchtige, geprüfte Männer aussuchen. Allzu oft suchen sie sich die Leute aus, die geschäftlich am erfolgreichsten sind, am meisten zu sagen haben und die in der Gemeinde sehr angesehen sind. Aber ein Mann soll keine Führungsposition in der Gemeinde übernehmen, nur weil er ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, eine natürliche Redegabe hat oder ein Top-Manager ist. Ich habe vor 2 Jahren in einer koreanischen Gemeinde in Los Angeles als der Jugendpastor gearbeitet. Und so haben sie ihre Leitung ausgewählt. Und es war nicht nur eine Gemeinde, aber es gibt hunderte von kleinen Gemeinden überall in Los Angeles, von Koreanern. Und da suchen sie die Leute aus, die wirklich am meisten Geld haben, hauptsächlich. Und diese Männer sind die erfolgreichsten Personen und sie werden immer gewählt für die Leitung der Gemeinde. Schade, aber es ist tatsächlich der Fall. Wenn ein Mann oder er ein Leiter ist, denn nur deshalb, weil er ein Mann Gottes ist. Und es reicht einfach nicht, wenn eine Hirte sich als Einzelperson vorbildlich verhält. Er muss auch zu Hause vorbildlich sein, weil das eine von seinen Qualifikationen ist. Das haben wir auch über die letzten paar Monate, zumindest ich habe die Vorrecht gehabt, einfach durch 1. Timotheus 3 durchzupredigen. Wir haben zuerst die Ältestenschaft angeschaut und dann die Diakone. Das ist einfach wie ein paar abschließende Bemerkungen hier von diesem Predigt, was ich früher schon gesagt habe. Wie eine Hirte seine eigene Familie hütet, wird ein Schlüsselindikator dafür sein, wie er die Familie Gottes hüten wird. Deshalb ist die Familie eines Mannes von überaus großer Bedeutung. Gott sagt sogar, dass kein Mann eine leitende Rolle in der Gemeinde des lebendigen Gottes haben sollte, wenn er seinen eigenen Haushalt nicht effektiv vorsteht. Und schon diese Tatsache, was wir lesen in 1. Timotheus 3 und Titus 1, diese Tatsache allein sollte die absolute Priorität und Bedeutung des Heims veranschaulichen. Wie wichtig ist das Heim? Laut 1. Timotheus 3, 4 und 5 muss, nicht darf, aber muss ein Ältester oder Hirte einer, der seinen eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand sein eigenes Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen sein? Wir sprechen nicht von Leuten, die kinderlos sind, okay, von Männern oder von Männern, die überhaupt keine Frauen sind. Wir haben das hoffentlich auch, diese Fragen ausführlich behandelt in 1. Timotheus 3. Okay. Wir sprechen von Leuten, die die schon Kinder haben. Wir denken auch an Paulus. Paulus war auch ein Ältester. Das sehen wir in 1. Timotheus, wenn wir vergleichen das mit 2. Timotheus. Es gibt eine Stelle da. Und Paulus hat weder Frau noch Kind oder Kinder. Laut Titus 1, Vers 6 darf ein Mann Hirte, Pastor oder Ältester sein, nur wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Mit anderen Worten, Männer, euer Heim oder euer Zuhause ist die Bewährungsprobe für eure Fähigkeit, die Gemeinde Jesu Christi zu leiten. Alle Eltern haben das unglaubliche Privileg, alle Eltern, nicht nur Ältesten, aber alle Eltern haben das unglaubliche Privileg, das Leben eines anderen so mitzugestalten und beeinflussen, dass diese letztendlich für immer weiterleben wird. Ich denke an unsere Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, sie sind so klein, aber diese kleine Seele wird in die Ewigkeit leben. Und dieses Leben wird in großen Maßen durch die Art der Lehre und Disziplin beeinflusst, die das Kind von den Eltern erhält oder nicht erhält. Sprüche 22, Vers 6. Auch ein sehr guter und wichtiger Vers für uns alle. Gewöhne deinen Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, was? Wenn er alt wird. Das ist immer die Frage. Ich möchte wirklich unsere Kinder erziehen, dass sie diesen Weg, okay, den Glaubensweg, nicht verlassen. Steht hier, gewöhne deinen Knaben an den Weg, den er gehen soll. So wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Okay? Das ist einfach ein allgemeines Prinzip da. Es gibt im Leben und der Gesellschaft absolut keinen Ersatz für die Familie. Es gibt keinen Ersatz. Die Familie ist zweifelsohne ein besonderes Ziel für Satan. Denn die Familie ist das Fundament, nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für die gesamte Gesellschaft und bietet Stabilität für alle anderen Institutionen. Ah, meine Güte, ich habe das auch vorausgedacht. Das ist kein einfaches Wort für mich. Und ohne die Familie kann keiner davon einflussreich oder effektiv sein. Die Familie ist wirklich das A und das O, auch für eine gesunde Gemeinde. Und Satan übt deshalb unglaublichen Druck auf die Familie aus, um sie was? Am liebsten zu zerstören. Das ist wirklich sein Ziel. Und wie viele zerstörte, kaputte Familien gibt es heutzutage? Auch in den Gemeinden. Sie sind einfach eine Schande. Eine Schande. In den letzten Jahren hat es so riesige Veränderungen in Bezug auf die Ehe und das Familienleben gegeben wie nie zuvor. Ich denke, Deutschland war vor 100 Jahren wirklich kinderreich. Oder? Ich habe so oft von älteren Leuten gesagt, hey, habt ihr eine große Familie? Ja, ich komme auch aus einer großen Familie. 5, 6 Kinder oder sowas. Schön, herrlich. Aber die jüngeren Menschen heutzutage, kein Bock, keine Lust drauf. Ein Kind höchstens. Aber wo kommt das her? Das ist Satans Plan für die Familie, das so einfach zu zerstören. Doch neben Gott soll die Familie die höchste Priorität in unser Leben haben. Wenn es um den Dienst geht, ist der wichtigste und strategischste Dienst, den wir überhaupt haben können, unsere Frau und unsere Familie. Ihr kennt euren Prioritäten auf dieser Erde für alle von uns. Zuerst Gott, zweitens unser Ehepartner, drittens unsere Kinder und viertens die Gemeinde. Das ist die Priorität von uns alle. Und Männer, ich spreche jetzt zu Männern, wenn wir in diesem Bereich versagen, haben wir vollkommen versagt. Wenn ihr euren Ehe oder euren Familie verliert, habt ihr keinen öffentlichen Dienst mehr. Selbst wenn ihr eine schlechte Familie habt, wird sich das in jeder Weise negativ auf euren Dienst in euren Gemeinde auswirken. Wie also sieht das Gesamtziel der biblischen Erziehung aus? Und das ist wirklich wichtig. Das ist unser Gesamtziel, okay, für uns alle, für die Erziehung. Ich lese das jetzt vor. Das Ziel der biblischen Erziehung besteht ganz einfach darin, okay, euren Kind zu einem reifen Jünger des Herrn Jesus Christus zu machen. Das ist mein Gesamtziel für meine, oder mein Hauptziel für meine Erziehung. Mein Kind oder meine Kinder zu einem reifen Jünger des Herrn Jesus Christus zu machen. Dann müssen wir sprechen, okay, was heißt es, ein Jünger Jesus zu sein? Eine ganze Menge, okay? Eine ganze Menge. Eine Reihe von Versen belegt dieses primäre Ziel der Erziehung. Zum Beispiel Matthäus 28, Vers 19. Lass uns das aufschlagen, bitte. 28, Vers 19 in das Matthäus-Evangelium. Und da enthält das Gebot, das wir als den Missionsbefehl kennen. Das große Missionsbefehl. Jeder kennt das. Matthäus 28, Vers 19. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Meist denken wir bei diesem Vers an die Welt und die örtlichen Gemeinde. Aber ihr Lieben, dieses Gebot richtet sich an alle Gläubigen. Und gilt deshalb ganz gewiss auch für Eltern in Bezug auf ihren Kinder. So und was? Geh nun hin, mach zu Jüngern alle Völkern. Sind unsere Kinder auch Völker? Na klar, die sind am nächsten zu uns. Noch einmal, Sprüche 22, Vers 6. Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Sprechen auch von Jüngerschaft. Mit unseren Kindern, mit unseren Familien. Die Erziehung eines Kindes besteht zuallererst darin, ihm beizubringen, alle Gebote Gottes heiligen Wort zu befolgen. Ich denke auch an Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, reizt euren Kindern nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und in dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 6 und 7, zeigt uns, dass diese Aufzucht keine willkürliche und unregelmäßige Gewohnheit sein soll, die sich nur manchmal in die Familie abspielt. Und dass diesen Text heutzutage ist wirklich unser Text. Okay? So bitte schlag mal die 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 6 auf. Stattdessen soll diese Lehre oder diese Ausbildung oder Jüngerschaft mit unseren Kindern systematisch und regelmäßig gemacht werden. Liebe Eltern, euer Ziel sollte darin bestehen, dass euren Kinder, wenn sie ausziehen, reife, junge Erwachsene sind, mit fundierten theologischen Kenntnissen, gottesfürchtigen Charakter, darauf vorbereitet, ein produktives, erwachsenes Leben zu führen und die ihren Verantwortung als Mitglieder des Leibes Christi, das heißt die Gemeinde, zu verstehen. Die Gemeinde ist so wichtig für uns als Familienleute. Ich kann das nicht genug betonen. Wir werden es später dahin kommen. Wenn ihr wollt, ihr wissen, was eure dritte Priorität in dieser Welt ist, nach deiner Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus und deiner Frau, ist es einfach die Jüngerschaft euren Kinder. Mit anderen Worten, es ist die treue Lehre, die treue Unterweisung und das treue Vorleben der Schrift gegenüber euren Kindern. Diese drei Bereiche, Unterweisung, Lehre oder zwei Bereiche und das Vorleben. Ihr Lieben, es leuchtet ein, dass unsere Kinder, unsere allerbesten Jünger auf dieser Seite des Himmels sein sollten. Sie waren von Anfang an jeden Tag bei uns und haben 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, vor 18 bis 20 Jahren mit uns zusammengelebt. Und wie viele von euch haben so eine Gelegenheit mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann? Ihr denkt, naja, das ist mein Timotheus. Okay? Er ist mein Torjünger. Naja, mein Kinder. Na. Schade. So soll es nicht so sein. Deshalb habt ihr einen enormen Einfluss auf sie gehabt, sei es gut oder schlecht. Eure Frau und Kinder werden besser als jede andere wissen, ob euer Glaube echt und aufrichtig ist oder vorgetäuscht und heuchlerisch. Die werden das nicht am Anfang merken. Es kommt erst später, okay? Wenn sie älter sind. Und das kann ich wirklich gut bestätigen. Dieter ist ein paar Jahre, und Dieter und Christiane sind ein paar Jahre im Voraus mit ihren Kindern. Sie haben ältere Kinder. Und Dieter hat das immer gesagt, oder oft gesagt, er hat gesagt, Carrie, auf die älteren Kinder kann man es nicht vorgetäuschen oder sowas. Nichts verheimlichen, weil sie wissen alles, sie gucken über alles. Und jetzt sind unsere Kinder mittlerweile 14, 13 Jahre alt und ich sage euch, die Dinge, was ich überhaupt nicht sehe, sie sehen, weißt du? Und so ist es. Und das ist auch gut so. Es ist gute Rechenschaft. Es ist gute Rechenschaft. Denn stellen sie Fragen, die manchmal peinlich sind. Naja. Aber es ist trotzdem gut. Es ist gut für unsere Demut. Es gibt kein perfektes Eltern oder Vater oder Mutter auf dieser Erde. Wir alle machen Fehler. Und preis dem Herrn, wir haben ein gnädiges Gott, oder? Ist wirklich gnädig mit uns. Eure Kinder werden es wissen und es wird sie auf die eine oder andere Weise massiv beeinflussen. Das letzte Gebot, unser Herrn, muss unser größtes Anliegen sein. Ich habe gerade Vers 19 gelesen, aber ich lese auch Vers 20 in Matthäus Kapitel 28. Ich lese beide vor, noch einmal vor. Geht nun hin und macht zu Jungen alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und hier ist es, Vers 20. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Wir müssen Gottes Gebot, Jünger zu machen, sehr, sehr ernst nehmen. Und damit müssen wir, Leute, zu Hause beginnen. Wir müssen mit unseren eigenen Kindern anfangen. Sie sollten unser bester Jünger sein. Es sollte wirklich kein Wenn und Aber geben. Okay? Eltern sind gehalten, Gottes Wahrheit gegenüber ihren Kindern treu darzustellen. Und sie ihnen vorzuleben, um sie zu Jüngern zu machen. Wie aber sollen wir unsere Kinder zu Jüngern machen? Und das Wie ist immer die Schlüsselfrage, oder? Na, Carrie, es ist einfach etwas zu sagen. Einfach wie, sagt das, wie lautet dieses Sprichwort? Leicht gesagt, schwer getan. So etwas Ähnliches. Das ist immer der Fall, oder? Leicht gesagt, schwer getan. Aber das ist unser Ziel, wir gehen dahin. Wir sprechen nicht von der Vollkommenheit der Erziehung oder ein Mann oder eine Frau oder ein Vater oder eine Mutter. Noch einmal, wir sprechen von der Richtung. Wir wollen dahin gehen. Okay? Und jeder von uns, wir müssen Buße tun über Dinge, die wir schlecht machen. Das ist auch okay, der Herr ist ein vergebener Gott. Okay? Er kennt uns sehr wohl, dass wir schwach sind. Nun, der erste Schritt der Jüngerschaft besteht immer in der Evangelisation. Das ist der allererste Schritt für unsere Jüngerschaft und unsere Kinder. Sie kommen auf diese Welt als was? Kleingläubiger? Kleine Engel? Puh! Ihr habt keine 10 Kinder gehabt, oder? Mit anderen Worten, besteht eure höchste Priorität als Eltern am Anfang darin, ein Evangelist im eigenen Haushalt zu sein. Das ist unser Wunsch. Das ist mein tägliches Gebet mit meiner Frau. Herr, mache diese Kinder zu deinen Jungen. Ich bete fast jeden Tag mit meiner Frau und das ist unser ständiges Gebet. Ihr müsst euren Kindern treu den gesamten Ratschluss Gottes beibringen. Zum Beispiel, lehrt sie Gottes Größe und seine Herrlichkeit. Wie groß unser Gott ist. Er ist der Schöpfergott. Er ist der König aller Könige. Zeigt ihnen ihren Sünden und Hilflosigkeit. Die sind auf diese Welt Sünder geboren. Die sind hilflos. Die sind die lebendige Tod. Kann man das sagen? Ja, die sind geistlich tot, aber die leben noch. Bringt ihnen bei, wer Christus war und ist und was er getan hat. Erzählt ihnen, was Gott von Sünden verlangt. Was erwartet er von uns? Was ist sein Standard? Vollkommenheit. Das erwartet Gott von uns. Ratet ihnen den Preis der Nachfolge gründlich und eingehend zu durchdenken. Und ermahnt sie eindringlich, Christus als den Herrn und Erretter ihres Lebens zu vertrauen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist nur ganz grob gesagt. Die Jüngerschaft unserer Kinder muss mit der Evangelisation beginnen. Aber da hört es ganz gewiss nicht auf. Das ist nur der erste Schritt. Wir müssen unsere Kinder auch jeden Tag treu und sorgfältig lehren, ermahnen und dazu ermutigen. Okay, nicht nur lehren und ermahnen, okay, aber auch ermutigen. Gottesfürchtig zu sein. Und wie können wir das am besten machen? Durch unser eigenes Leben. Leute, wenn ich etwas nicht bekennen muss vor unseren Kindern, vor ein paar Tagen, dann ich weiß, etwas ist verkehrt ist in meinem Leben. Weil ich mache immer wieder Fehler. Okay? Ich muss es einfach bekennen. Hey, tut mir leid, ich war wirklich heute ungeduldig mit dir. Ich kämpfe auch mit meinen eigenen Sünden. Leute, das ist eine ehrliche Antwort. Und das braucht unsere Kinder von uns. Nicht etwas, eine Heiligkeit, der vorgetäuscht ist. Das brauchen sie nicht. Wir müssen unsere Kinder auch jeden Tag treu und sorgfältig lehren, ermahnen und dazu ermutigen, Gottesfürchtig zu sein. Gleichzeitig jedoch das Ergebnis aller unserer Bemühungen im Gebet in die Hände unseres souveränen Königs, der Herrn, übergeben. Mit anderen Worten, wer ist letztendlich verantwortlich für das Heil unserer Kinder? Gott. Er ist letztendlich verantwortlich. 1. Korinther 3, 6 und 7. Schreibt diesen Vers hinter euren Ohren. Okay, das ist wirklich ein schönes Vers. 1. Korinther 3, Vers 6 und 7. Ich liebe das, was Paulus hier sagte, oder was er geschrieben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das, was? Gedeihen gibt. Es steht sagt das zweimal hintereinander, Gott ist derjenige. Leute, wenn ihr seid noch nicht gerettet, selber, dann bittet Gott um Vergebung euren Sünden. Es ist wirklich Gottes Werk in unser Leben. Wir lesen auch in der Apostelgeschichte, dass die Buße ist ein Geschenk Gottes. Wir lesen auch, dass unser Glaube ein Geschenk Gottes ist. Was haben wir zum Tisch gebracht? Nix. Wir haben nichts da. Deshalb werden wir in die alle Ewigkeit einfach auf unsere Knien fallen, wie Johannes, wie der Tod, und Gott loben und preisen und ihm danken für seine Gnade und seine Liebe uns gegenüber. Paulus war 100% gewiss, dass Gott letztendlich für unsere Errettung verantwortlich war. Er war gewiss. Und Männer und Frauen, euren Kinder sollten ohne Wenn und Aber euren besten Jünger sein. Und wenn ihr wirklich das alles bis jetzt wirklich nicht so treu gemacht habt, fängt jetzt heute an. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Fing mal heute an. Gott ist immer gnädig mit uns, oder? Dafür bin ich wirklich dankbar, Leute. Jeden Tag ist neu. Wir haben das gerade gesungen. Jeden Tag ist neu. Denkt an das Ziel, das Paulus mit seinen Jüngern verfolgt. Kolosser 1, Vers 28 und 29. Das ist auch ein Vers für unser 128-Abend, der Mittwochabend. So kommt es her, aus Kolosser 1, Vers 28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür, was, schlafe ich ein? Bin ich faul? Nein. Er sagt, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Hey, das war sein tiefster Wunsch, das hat ihm wirklich Kraft gegeben. Okay? Das war wirklich sein Verlangen. Beschreiben diesen beiden Verse, Männer, die Beziehung, die ihr mit euren Frauen habt. Das ist ein anderes Thema, aber wir als Männer sollen auch Jüngerschaft mit unseren Frauen machen. Und könnt ihr ehrlich sagen, dass das ein Abbild eurer Beziehung zu euren Söhnen und Töchtern ist? Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen, jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Paulus hatte diese Art von Beziehung mit all seinen Jüngern. Schau mal, was er den Ältesten von Ephesus in Apostelgeschichte 20 sagte. Apostelgeschichte 20, Vers 26 bis 27. Hoffentlich kommen wir zu unserem Predigtthema. Das ist nur die Einleitung. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Warum könnte er das sagen? Dass ich rein bin von aller Blut? Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Wisst ihr was? Das ist auch ein Ziel von mir. Nicht zu sagen, ich bin nicht schuldig für dich, mein Sohn oder meine Tochter, aber einfach zu sagen, ich wasche meine Hände. Okay? Weil ich habe euch über die letzten 18 bis 20 Jahre, was immer der Herr uns schenkt, ich weiß es wirklich nicht, ich habe euch alles versucht beizubringen. Okay? Und das hat Paulus auch hier gesagt. Und das ist auch unser Wunsch als Ältesten für die Gemeinde, euch alles beizubringen. Okay? Dann könnt ihr das auch weitergeben, alles weiterzugeben. Nicht nur ein paar von unseren Lieblingssteckenpferden Themen, was immer wieder vorkommt, wo es darüber einfach zu predigen ist. Okay? Vielleicht seid ihr nicht völlig überzeugt davon, dass das nötig ist. Vielleicht denkt ihr gerade jetzt, dass ihr euren Teil bereits erfüllt. Ihr bringt euren Familie sonntags in der Gemeinde. Und euren Kinder besuchen regelmäßig die Kinderstunde. Vielleicht schickt ihr euren Kinder sogar auf eine christliche Schule. Oder einmal im Jahr zu einem christlichen Freizeitcamp. Job getan. Vielleicht habt ihr sogar eine Frau gebeten, den Kindern zur Schlafenszeit eine Bibelgeschichte vorzulesen. Alle sind nicht schlecht. Aber ist das wirklich Gottes Plan für unsere Erziehung? Ist das wirklich, was Gott von uns erwartet? Haben wir unsere Pflicht damit getan, wenn wir so etwas machen? Machen wir unsere Familien treu zu Jüngern, wenn wir diese Dinge tun? Ich glaube nicht. Das ist nur der Anfang. Deshalb müssen wir uns einen der vielleicht wichtigsten Bibelverse über Erziehung zuwenden. Und jetzt kommen wir zum Text. 5. Buch Mose. Kapitel 6, 4 bis 9. Ihr lacht. 5. Buch Mose, Kapitel 6, 4 bis 9. Leute, ich liebe diesen Passage. Echt.
Carrie liebt alle Passagen.
Ja, es ist wohl wahr. Trotzdem, es ist immer noch ein Lieblingsstück. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in dein Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deinen Hand binden. Und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an den Toren schreiben. Ja, 5 Verse. Bitte denkt jetzt nicht, dass ich heute Morgen das gesamte Kapitel 6 von 5. Buch Mose für euch auslegen kann. Okay, das geht nicht. Dieter wird es auch nicht erlauben. Ich möchte diesen Abschnitt allerdings nutzen, um einige überaus wichtige Punkte über die Erziehung hervorzuheben. Wie die meisten von euch sehr wohl wissen, wird dieser bekannte Abschnitt der Schrift oftmals als das Schema bezeichnet. Das Schema. Und der Grund für die Bezeichnung Schema bestand darin, dass es mit den Worten Hör Israel begann. Und das hebräische Wort für hören ist Schema. So ist es, das ist das Schema. Das allererste Wort in diesem kleinen Abschnitt, ja, so kommt das her. Das Schema wurde Israels Grundbekenntnis zu Gott. Es war wie ein Glaubensbekenntnis, dass die grundlegenden Forderungen Jehovas an Israel als sein auserwähltes Volk verkündete. Ein nennenswerter Gelehrter hat Folgendes erwähnt. Das Schema ist bei weitem die vertrautesten, am häufigsten zitierte und kopierte Bibelstelle im gesamten Judentum. Interessant, oder? Zu Zeiten Jesu wiederholte jeder gläubige Jude das Schema zweimal am Tag. Ein jüdischer Autor, der die enorme Bedeutung des Schema beschrieb, sagte, es sei wahrscheinlich der eine Aspekt des Judentums, mit dem sich alle Juden identifizieren. Es war sehr bekannt. Jeder hat das gewusst. Es ist wie unser Johannes 3, Vers 16 heutzutage. Aber wahrscheinlich noch mehr bekannt. Diese Bekenntnis wird immer noch jeden Morgen und jeden Abend von frommen Juden in der ganzen Welt gesprochen und bekräftigt. Hör Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das Schema ist zweifelsohne ein zentraler Vers in der gesamten Bibel. Ich denke auch an Matthäus 22, Vers 53 bis 37. Tatsächlich lehrt unser Herr uns in Matthäus 22, dass das große Gebot im Gesetz sich in einen Vers zusammenfassen ließ. Was sagt er? Und einer von ihnen, ein Gesetzgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen und sprach, Meister, welches ist das große Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist letztendlich nicht anders als unser Schema, das wir gerade gelesen haben. 5. Buch Mose 6, 4 bis 5 ist der Kern oder das Herzstück dessen, was Gott von Israel erwartet. Und es ist immer noch der Kern und das Herzstück, was Gott von was? Von uns erwartet. Jesus Christus hat das noch einmal wiederholt. Wir haben das gerade gelesen. Demzufolge war es Israels erste und oberste Pflicht, Gott über alles zu lieben. Die Frage ist jedoch, ob es überhaupt möglich ist, jemanden zu gebieten, einen anderen zu lieben. Habt ihr es je versucht, dein Kind zu gebieten, jemanden zu lieben? Du musst dein Geschwister lieben. Okay? Ist nicht so einfach. Oder du musst diese Person lieben. Ist Liebe Ist Liebe nicht ein exotisches Gefühl, das entweder vorhanden ist oder auch nicht? Absolut nicht. Nicht diese Art von Liebe. Nicht laut Gottes Wort. Das hebräische Wort für Liebe ist hier das Wort Aheb. Und das griechische Äquivalent für dieses besondere Wort ist kein anderes als Agape. Agape-Liebe. Ebenso wie die Agape-Liebe der Griechen ist diese Liebe in erster Linie eine willentliche Handlung und nicht unbedingt eine Emotion. Es ist einfach die bewusste, hör mal gut zu, das ist die Definition, eine bewusste Entscheidung einer Person, sich um das Wohlergehen eines anderen zu kümmern. Das ist die Agape, die höchste Liebe. Ist eine bewusste Entscheidung zu treffen, das Beste für jemand anderes zu tun. Diese Art der Liebe kann stark Gefühle beinhalten oder auch nicht. Mit anderen Worten, sie tut, was rechtschaffen, edelmutig und aufrichtig ist, unabhängig von Gefühlen. Hier handelt es sich um eine Liebe des Willens, nicht der Vorliebe oder der Attraktion. Und eben weil diese Liebe auf den Willen einer Person beruht, kann sie befohlen und sogar von Gott verlangt werden. Ich hoffe, ihr habt diesen Gedanken verstanden. Eine letzte Sache noch. Es reicht einfach nicht, den Herrn mit unseren Herzen, unserer Seele, unserer Kraft zu lieben. Das reicht nicht. Stattdessen müssen wir ihn lauttext mit unserem ganzen Herzen, unseren ganzen Seele, unsere ganze Kraft lieben. Die Wiederholung dieses Adjektivs ganz soll uns vor Augen führen, dass dies eine sehr wichtige Tatsache ist. Unsere Liebe für Gott muss den ganzen Menschen erfassen. Ihr Lieben, seid ihr euch bewusst, dass das nobelste Privileg, das wir je besitzen könnten, darin besteht, Gott zu lieben und ihm zu dienen? Ist das nicht wunderbar? Das ist das nobelste Privileg. Und denken wir oft manchmal, ja, wir tun Gott einen Gefallen, wenn wir ihm gehorchen und ihn lieben. Okay? So war meine unreife Vorstellung vor einigen Jahren. Ja, tut Gott einen Gefallen irgendwie? Nein. Es ist unser Vorrecht, als Geschöpf, als nur ein klitzekleine Schöpfung ihm anzuschauen oder ihm anzubeten und ihm zu lieben. Okay, lass uns jetzt wieder gemeinsam den Text betrachten. Das ist nur für ein paar Minuten. Müssen wir aufhören. Laut Vers 7 sollen wir das Wort Gottes unseren Kindern sorgfältig einschärfen. Dieses sorgfältige Einschärfen ist absolut unverzichtbar für das, was Gott von Eltern verlangt. Beachtet darüber hinaus, genau wo diese sorgfältige Unterweisung in erster Linie stattfinden soll. Was sagt er? Zu Hause. Das ist der Ort. Zu Hause. Unser Zuhause war und ist immer noch der Ort, dem Gott in seiner Souveränität höchste Priorität als Mittelpunkt der geistlichen Erziehung unserer Kinder verliehen hat. Oder lese ich eine andere Bibel hier? Vers 7. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Wenn du in dein Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Ein Kommentator sagte, dass das Bild hier deutet auf jemanden, der ein Denkmal eingraviert, dieses Einschreiben, okay, und dabei mit Hammer und Meißel sorgfältig einen Text in einen massiven Granitblock meißelt. Meine Familie, auf die Mutter meiner Mutterseite, seit 3 Generationen in Seattle, Washington, mit Granit arbeitet. Mein Zwillingsbruder ist immer noch beschäftigt in diesem Geschäft. Und ich weiß, ich habe auch vor ungefähr ein Jahr da gearbeitet, in einem ähnlichen Granitgeschäft gearbeitet, in Southern California. Und ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass es nicht einfach ist, irgendetwas in Granit einzugravieren. Das weiß ich. Der Stein ist wirklich hart. Okay? Aber wenn es einmal geschafft hat, bleibt es für immer dort. Es bleibt für eine längere Zeit da. Diesen Gedanken verfolgt auch Gott, indem er sein Wort von einer Generation an die nächste weitergeben ließ. Eltern sollten ihren Kindern im Gesetz unterweisen und sie lernen, den Herrn nicht zu vergessen. Mose sagte, diese Botschaft sollte durch ständige Wiederholung unauslöschlich werden. Die Paarung dieses Satzes von gegensätzlichen Plätzchen und Positionen stellt einen doppelten, hier ist ein fremdes Wort für euch, Marasmus dar. Oder Marasmus. Ein Marasmus ist ein Stilmittel, wie man schreibt, in dem eine Gesamtheit durch zwei gegensätzliche Begriffe ausgedrückt wird. Zum Beispiel das A und das O. Bedeutet was? Was ist damit gemeint? Alles. Okay? So sollen wir unsere Kinder zum Beispiel zu jeder Zeit und an jedem Ort unterweisen. Sitzen legt Inaktivität nahe und gehen natürlich Aktivität. Okay? Gemeinsam sitzen und gehen, stehen sie für die Gesamtheit der menschlichen Bemühungen. Ebenso stehen sich niederlegen und aufstehen für die Gesamtheit unserer Zeit. Demzufolge muss das Wort Gottes, Gottes Gesetz, der absolut Mittelpunkt in unser Leben und in dem unserer Kinder sein. Kein halbherziges Versuch. Das sollte nicht so sein. Jeder Moment des Tages ist als Gelegenheit zu Lehre zu betrachten. In Vers 8 führt Mose diesen Punkt sogar noch weiter. Vom Buch Mose 6, 8. Und du sollst sie zum Zeichen auf deinen Hand binden. Und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Leider haben viele Juden diesen Abschnitt wortlich aufgefasst und sich kleinen Kästchen aufgefertigt, die sie auf ihren Stirnen an ihren Armen tragen, mit Kopien von Versen aus der Tora darin. Kleine Kästchen hier und da oben. Okay? Sie haben das wortwörtlich gelesen und verstanden. Natürlich meinte Moses dies in übertragenen Sinne, nicht wortwörtlich. Ich bin immer vorsichtig, wenn ich das sage. Okay? Aber das lässt sich deutlich aus dem Kontext erkennen. Wendet euch kurz Vers 6 zu. Zum Beispiel, ich kann euch das beweisen. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Brauchen wir ein OP, dass jemand das wirklich, das jetzt schreibt auf ein Stück Pergament und es auf unser Herz dann reinmacht? Nein, das wäre vollkommen unmöglich. Hier sagte Moses den Kindern Israel, sie sollen den Gebot Gottes auf dem Herzen tragen. Eines der grundlegenden Konzepte der Hermeneutik ist das Prinzip der wörtlichen Auslegung. Das bedeutet, die Schrift sollte immer wörtlich auf normale und natürliche Weise ausgelegt werden. Es sei denn, dies ist nicht möglich. Und in diesem Vers, wir sollen das auf unser Herzen tragen, ist nicht möglich, okay? Ist wirklich nicht möglich. So, dann wissen wir, aha, er meint das in einem übertragenen Sinne. Wenn wir zu diesem Abschnitt kommen, sehen wir deutlich, dass Vers 8 in übertragenen Sinne gedeutet werden muss, weil es praktisch gesehen einfach unmöglich wäre, solche Objekte jeden Tag mit sich herumzutragen, ganz abgesehen der absoluten Nutzlosigkeit, Pergamente von Versen am Körper herumzutragen. Es nützt uns absolut nicht. Okay? Wir sind fast fertig. Lass uns jetzt Vers 9 betrachten, wo Moses seine Gedanken fortsetzt, dass der Haushalt eines Mittelpunkt für die geistliche Erziehung von Kindern dienen soll. Vers 9. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tor schreiben. Laut diesem Vers sollte die Worte des Gesetzes auch an die Türrahmen der Israelis und die Tor ihren Dörfer geschrieben werden. Die meisten Juden haben auch diesen Vers wörtlich ausgelegt und verstanden. Und so stellen sie ein kleines Metallkästchen mit 5. Buch Mose 6, Vers 4 bis 9 und 5. Buch Mose 11, 13 bis 21 in 22 Zeilen rechts von ihren Eingangstür. Wenn man besucht eine fromme Israeli oder fromme Juden, ihr werdet so etwas da finden. Okay. Interessant ist hier, dass Mose in Schema die Gültigkeit von Gottes Gesetz von Einzelnen auf die Familie und dann auf die ganze Dorf erweiterte. Seht ihr das in diesem Text? Er geht zuerst auf die Einzelnen und dann auf die Familie und dann geht er es weiter auf die ganze Dorf. Auf diese Weise wurden der einzelne Mensch, seine Familie und die gesamte Gemeinschaft als Menschen des Herrn identifiziert. Okay, warum haben wir die letzte 15 Minuten, halbe Stunde, damit verbracht, diesen Vers durchzugehen? Mit anderen Worten, was hat das Schema mit meinem Erfolg oder Versagen als Elternteil zu tun? Ich glaube, absolut alles. Es hat alles mit unserem Erfolg als Eltern zu tun. Und ich werde euch beim nächsten Mal erzählen, warum.